Sternstraße bei Schlanders. Gute Fahrt.
Thema Lesen mit Christoph Bichler.
Herzlich willkommen zur Ausgabe vom Oktober. Vor einigen Jahren hat sich eine Gruppe junger Leute gedacht, Südtiroler Literatur muss nicht immer nur in Büchern erscheinen. Man kann ja auch zum Beispiel das Internet zur Verfügung stellen. Und so wurde LiPo ins Leben gerufen, das Südtiroler Literaturportal, das vorwiegend für junge Schreiberinnen und Schreiber da sein möchte, aber natürlich nicht nur. Wir hören uns heute an, wie LiPo sich inzwischen entwickelt hat. Ein Buchgeschäft als Ort der Begegnung und der vielen Sprachen. Ganz in der Nähe des Funkhauses ist sie gelegen, die Buchhandlung oder Libreria Europa. Seit genau 50 Jahren wird sie geführt und betreut von Waltraud Weibel. Mehr gleich bei Thema Lesen. Wenn einer in Pension geht, dann kann er was erzählen, hat sich Lehrer Elmar Perkmann gedacht und aus seinen Erinnerungen, Meinungen und Erfahrungen ein Buch gemacht. Warum er das getan und was er alles aufgeschrieben hat, das erzählt der Autor heute bei uns. Texte von jungen Amateurschriftstellerinnen und Schriftstellern ganz unkompliziert veröffentlicht im Internet. Das ist der Grundgedanke hinter LiPo, dem Südtiroler Literaturportal. Gegründet wurde das LiPo schon vor einigen Jahren. Inzwischen ist LiPo gewachsen und hat seine Tätigkeiten rund um die junge Südtiroler Literatur auch außerhalb der digitalen Welt ausgebaut. Von Anfang an dabei bei LiPo waren Carla Thuile und Johanna Ortner. Mit ihnen hat sich unsere Mitarbeiterin Margot Schwienbacher in einem Café in Bozen getroffen und folgenden Beitrag gestaltet.
Carla Thuile, zum ersten Mal haben wir 2011 bei Forum Literatur über LiPo, das Südtiroler Literaturportal, berichtet. Damals war es gerade neu entstanden. Ihr habt es im Interview damals so beschrieben, das LiPo ist ein Drachenbaby, das wachsen muss. Ist das Drachenbaby inzwischen gewachsen?
Ja, auf alle Fälle und viel mehr, als wir es uns erwartet hätten. Und wenn man uns damals gesagt hat, dass das Baby so groß werden wird, hätten wir gesagt, oh Gott, das geben wir zur Adoption frei, so viel Platz haben wir nicht. Aber mit dem Kind wächst der Platz und mit den Herausforderungen sind wir mitgewachsen. Das passt gut so, wie es sich jetzt entwickelt hat.
Was waren dann die ursprünglichen Erwartungen und sind die erfüllt worden?
Also ursprünglich war das LiPo vor allem aufs Internet ausgelegt. Am Anfang stand vor allem unsere Webseite. Und waren wir uns gar nicht sicher, ob zu der Webseite noch was dazukommen wird. Im Laufe der Zeit sind immer mehr Veranstaltungen dazugekommen, die jetzt fast den Großteil des LiPos ausmachen.
Bevor wir kurz auf die Veranstaltungen näher eingehen, noch eine Frage. Ihr habt damals 2011 zu fünft begonnen. Ihr wart ungefähr zwischen 18 und 20 Jahre alt, als ihr gestartet seid. Ihr seid ja immer noch in der gleichen Besetzung, mit dem gleichen Elan bei der Sache, Johanna Ortner.
Also der Elan ist sicher gleich geblieben, wenn nicht mehr geworden. Allerdings hat sich unsere Gruppe ein bisschen reduziert auf den harten Kern, nennen wir es so. Jetzt bin ich noch dabei, Johanna, Carla, die heute mit uns da ist, und unser lieber Informatiker und Mann für alles, der Markus Windeck.
Was waren dann die Gründe, warum ihr geschrumpft seid?
Carla hat vorher schon gesagt, das LiPo ist gewachsen, daran sind die Herausforderungen gewachsen und es waren einfach nicht alle bereit, so viel Energie und Zeit und Aufwand in dieses eigentlich gemeinnützige Projekt zu stecken.
Kommen wir auf die Autoren zu sprechen, die beim LiPo veröffentlichen. Sind das Leute eures Alters? Habt ihr da eine Ahnung dazu?
Wir haben nicht wirklich eine Ahnung, also wir können es nur von den Texten ausgehend erschließen. Und ich glaube, dass es vor allem jüngere Leute sind, von 12 aufwärts bis Mitte 20, Ende 20. Aber einzelne sicher auch älter. Wir richten uns vor allem an junge Schreiber, aber auch an ältere Amateurschreiber.
Wie macht ihr dann gezielt auf LiPo aufmerksam? Geht ihr auch in Schulen? Geht ihr in Jugendzentren? Wie teilt ihr euch mit? Seid ihr auf Facebook? Wie erreicht ihr die ganz jungen Schreiber und Schreiberinnen?
Also wir versuchen immer mehr auch mit Jugendzentren Kontakt aufzunehmen. Wir arbeiten viel mit Oberschulen. Wir haben uns jetzt einmal auf die Oberschulen beschränkt, da einfach eine so kreative Art des Schreibens einfach eine gewisse Sprachfertigkeit bereits voraussetzt. Da haben wir uns bis jetzt auf die Oberschulen beschränkt. Dann arbeiten wir auch ganz stark mit der Provinz Bozen und mit der Stadtgemeinde Bozen zusammen. Und unter anderem auch haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Meran, die uns auch immer wieder zu neuen jungen Talenten geholfen hat. Wir haben zum Beispiel die letzten beiden Jahre eine Vorrunde des Morgenstern Poetry Slams in der Stadtbibliothek Meran ausgetragen und sind jedes Jahr überrascht worden von der tollen jungen Teilnehmerzahl. Weil es waren wirklich ganz, ganz viele ganz junge, unbekannte Gesichter, die dort in der Bibliothek unseren Flyer gesehen haben und sich gedacht haben, toll, da mache ich mit und so soll es sein.
Habt ihr dann auch das Gefühl, dass es dadurch, dass es ja ein Internetportal ist, auch diese Hemmschwelle nicht so leicht gibt?
Genau das war eigentlich der ursprüngliche Grund, wieso wir uns für eine Internetplattform entschieden haben, damit endlich diese tollen Texte, die jeder in der Schublade hat oder viele haben, einfach mal einen Weg in eine Art finden, wo andere sie lesen können. Und da ist Internet vielleicht für einen jungen Menschen, der da einfach damit aufwächst und es tagtäglich benutzt und absolut gut in der Hand hat, vielleicht die einfachste Methode und auch die zeitgemäßeste.
Auf eurem Internetportal steht gleich zu Anfang, du bist Autor, Leser und Kritiker. Also alle diese drei Rollen, die nehmt ihr wahrscheinlich auch selber ein bei den Texten. Welche liegt euch am ehesten und welche liegt euch jetzt am wenigsten von diesen drei Rollen, Carla Duile?
Ich mag eigentlich alle drei Rollen und ich glaube, dass man das nicht so trennen kann. Das Selberschreiben gibt einem einen neuen Blick auf Texte, das Feedback geben gibt einen neuen Blick auf Texte, lässt einen auch mit anderen Augen lesen und man nimmt dann selber aus dem Gelesenen auch was für das eigene Schreiben mit. Also ich kann das so nicht trennen.
Aber das Kritisieren bedeutet bei euch ja nicht, dass ihr zensiert im Grunde. Ihr lasst jeden Text, der euch angeboten wird, auch öffentlich werden, oder?
Ja, bisher haben wir alle Texte online gelassen. Wenn jetzt irgendetwas kommen würde, was jetzt grob rassistisch wäre, würden wir es entfernen. Aber das ist Gott sei Dank noch nie passiert.
Wie sieht es bei dir aus, Johanna Ortner? Bist du lieber Autorin, Leserin oder Kritikerin?
Ich beschränke mich gerne aufs Lesen und hin und wieder kritisieren. Allerdings versuche ich mich auch mit der Kritik im rein konstruktiven Rahmen zu halten. Allerdings tausche ich mich da sehr gerne mit Carla aus, da wir sehr lange schon befreundet sind und ein sehr gutes Bauchgefühl auch entwickelt haben, wo wir uns untereinander sehr unterstützen können und oft, ohne es direkt aussprechen zu müssen, dieselben Dinge bei Texte empfinden. Ich formuliere es vielleicht ein bisschen unkonventioneller und sie bringt es dann in einen Rahmen, sodass es für jeden verständlich ist. Also wir ergänzen uns da sehr gut.
Was ist denn so das meiste, was geschrieben wird von jungen Autorinnen und Autoren hier in Südtirol?
Es werden einerseits viel Gedichte geschrieben, lyrische Gedichte, eher konventionell mit Reim und mit Strophenstruktur, aber auch freie Gedichte. Aber wir haben auch sehr viel Kurzprosa, also kürzere Erzählungen, Kurzgeschichten, auch kürzeste Erzählungen, die nur einen Absatz lang sind und dann aber auch längere erzählende Texte, eher wenig Essays.
Dann kommen wir auf die Veranstaltungen zu sprechen, die ihr leitet, die ihr organisiert. Was sind denn da so die wichtigsten Veranstaltungen, die dazugekommen sind, seit das Libo als Drachenbaby zur Welt gekommen ist, Johanna Ortner?
Am Anfang haben wir uns gedacht, ja, wir möchten diesen jungen Schreibern eine Möglichkeit geben, ihre Texte irgendwo zu präsentieren, dass andere sie lesen können. Nach ungefähr einem halben Jahr haben wir uns gedacht, eigentlich gehören diese Leute auf eine Bühne geholt, es gehört ihnen ein Publikum verschafft. Und sie sollen ein Mikrofon in die Hand nehmen und ihre Stimme erklingen lassen. Und so haben wir den Abend Jugendfreikultur erschaffen, wo wir jedes Jahr andere junge Poeten einladen, um ihre selber geschriebenen Texte, die sie vorher auf Libo veröffentlicht haben, eben vor Publikum vorzutragen. Wir haben auch jedes Jahr eine junge Südtiroler Theatergruppe dabei, die selber inszenierte oder leicht veränderte Stücke aufführen. Und auch jedes Jahr eine junge Band. Und haben so eigentlich immer geschafft, einen schönen Rahmen für junge Poeten zu kreieren und haben so dem einen oder anderen schon ein tolles Sprungbrett in die Literaturwelt verschafft.
Welche weiteren Veranstaltungen oder Projekte gehören noch ganz maßgeblich zu Libo dazu?
Ein weiteres Baby von Libo, das wir vor einigen Jahren geerbt haben, ist der Morgenstern Poetry Slam. Hierbei handelt es sich um eine inoffizielle Landesmeisterschaft im Poetry Slam. Wir organisieren 4 Vorrunden, verteilt aufs ganze Land. Und in diesen Vorrunden können sich jeweils 3 Teilnehmer für ein Finale qualifizieren. Und dem Gewinner ermöglichen wir dann einmal Landesmeister Südtirols im Poetry Slam zu sein und ermöglichen ihm einen Startplatz beim ÖSLAM, also bei den Österreich-Meisterschaften. Der ÖSLAM ist dann schon eine richtig große Bühne für Poetry Slam. Dort lernt man auch andere Slammaster kennen, andere Poetry Slammer. Da ist man dann schon in einem so richtig halbprofessionellen Milieu eigentlich angekommen.
Schreibt jemand noch gerne fürs stille Kämmerchen oder wird schon ganz viel darauf hingeschrieben, damit die Texte präsentierfähig sind im öffentlichen Rahmen? Was denkt ihr?
Also ich denke, dass es langfristig, wenn man schreibt, frustrierend ist, nur für das stille Kämmerchen zu schreiben. Und im stillen Kämmerchen bekommt man kein Feedback oder eben nur das Feedback von der besten Freundin und von der Mutter und von der Großmutter. Und das ist meistens nicht das, was einen weiterbringt. Hingegen, wenn man öffentlich liest, bekommt man zwangsläufig ein Feedback. Und wenn es nur das Gefühl ist, dass man während dem Lesen hat, da spürt man ja schon, ob der Text ankommt, wie der Text ankommt, wie die einzelnen Passagen ankommen. Und ich glaube, nur so lernt man etwas. Hinzu kommt, dass durch die Öffentlichkeit ist man gezwungen, Texte abzuschließen. Sonst neigt man dazu, einen Text anzufangen und immer weiter zu schreiben und nie etwas abzuschließen, nie etwas so zu überarbeiten, dass es öffentlichkeitstauglich ist. So ist man mehr gezwungen, überschaubare, präsentationswürdige Texte zu schaffen.
Wie gut seid ihr vernetzt mit anderen Institutionen, die sich um Literatur kümmern, sowohl hier in Südtirol als auch im Ausland?
Wir sind in Südtirol eigentlich ganz gut vernetzt mit den öffentlichen Einrichtungen, mit Jugendzentren. Wir sind auch innerhalb der jungen Schreibszene einfach, weil sie auch in Südtirol überschaubar ist, sehr gut vernetzt. Wir sind im Poetry Slam, in der Kleinkunst vernetzt und schaffen da auch immer wieder Kontakte zu vermitteln zwischen Schreibenden und zwischen Organisationen, die jetzt jemanden suchen, beispielsweise für einen Auftritt.
Ihr seid nur drei, die sich hauptsächlich um dieses Libo, um dieses Literaturportal kümmern. Wie viel Zeit und Energie steckt ihr denn eigentlich dann konkret in diese Arbeit, in dieses Projekt? Johanna Ordner.
Wie im Studienjahr gibt es heiße Zeiten und etwas ruhigere Zeiten. Und jetzt zum Beispiel kommen wir aus einer etwas ruhigeren Zeit. Im Juni haben wir das Morgenstern-Finale über die Bühne gebracht. Jetzt im Oktober findet Jugendfreikultur statt. Jetzt haben wir eben angefangen, den Morgenstern vorzubereiten, der im neuen Jahr wieder stattfinden wird. Mit dem neuen Schuljahr laufen auch noch andere Projekte, wo wir mitarbeiten. Also es gibt so ein bisschen das typische Sommerloch. Und dann gibt es natürlich dann wieder etwas arbeitsreicheren Winter.
Es sind auch verschiedene Projekte und Kooperationen mit anderen Institutionen im Laufen, oder Carla Tuile?
Ja, es ist so, dass immer wieder Institutionen auf uns zukommen, die gerade den Kontakt zur Jugend suchen oder die etwas in Richtung Poetry Slam machen möchten. Und bei Poetry Slam sind wir in Südtirol einfach so schon wichtige Ansprechpartner für viele Organisationen. Beispielsweise ist Südtirols katholische Jugend auf uns zugekommen, weil sie einen Poetry Slam im Februar organisieren möchten. Und wir haben ihnen einfach von unseren Erfahrungen erzählt und ihnen versucht, Tipps zu geben für die Organisation und Kontakte zu vermitteln. Etwas Ähnliches machen wir gerade mit der Stadtgemeinde Bozen, die schon seit sehr vielen Jahren sehr engagiert einen Oberschulen-Slam organisiert, wo eben Schüler aus den verschiedenen deutschsprachigen und italienischsprachigen Oberschulen in Bozen mitwirken können. Und heuer organisieren wir gemeinsam zum ersten Mal auch vorbereitende Workshops. Und ich werde selber einen Abend gestalten für Lehrer, wo sie über Poetry Slam informiert werden. Und wir versuchen so, dieses Format auch immer besser in die Schulen zu tragen und den jungen Menschen näher zu bringen.
Bleibt euch dann eigentlich selber noch viel Zeit zum eigenen Schreiben?
Natürlich, es fehlt immer an Zeit zum Schreiben. Eigentlich könnte man nur schreiben. Das Studium und der Verein lässt einem schon oft wenig Zeit.
In erster Linie ist das Libo ja eine Internetplattform, aber habt ihr auch den Wunsch, den Anspruch, ganz traditionell in Buchform, in Zeitschriften und so weiter zu veröffentlichen? Ist das so der nächste große Schritt oder spielt das nicht so eine große Rolle?
Also wir als Libo haben jetzt nicht vor, ein Buch selbst zu publizieren, weil das einfach viel Arbeit und viel Ressourcen erfordert. Wir versuchen aber, die Schreibenden durchaus zu vermitteln, sodass sie auch die Möglichkeit haben, eben in Printmedien zu veröffentlichen. Das ist schon auch ein Ziel.
In welche Richtung soll sich das Libo dann weiterentwickeln? Was sind so die nächsten Pläne, die nächsten Schritte, die ihr plant?
Das ist eine interessante Frage. Vor allen Dingen, weil wir unser Gespräch ja eigentlich so begonnen haben, dass wir all das, was jetzt eingetreten ist, eigentlich überhaupt nicht geplant haben. Und ich denke, wir werden es einfach auch so weiter so halten. Wir lassen einfach zukommen, was auf uns zukommt. solange es uns Spaß macht, wir positives Feedback bekommen und wir sehen, ja, es ist noch nötig, die junge Literaturszene ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen und zu tragen und zu unterstützen, werden wir unsere Arbeit mit Freude weitermachen.
Das war Margot Schwienbacher im Gespräch mit den beiden Lipo-Macherinnen Johanna Ortner und Carla Thuile. Die nächste größere Veranstaltung, die von Lipo organisiert wird, ist ein Abend mit Poetry Slams und Musik. Jugendfreikultur, so der Titel. Junge Autorinnen und Autoren werden dabei ihre Arbeiten präsentieren. Und wer vielleicht zu Hause einen interessanten Text in der Schublade hat und ihn endlich einmal vor Publikum lesen möchte, der kann sich zur Jugendfreikultur anmelden. Alle Informationen dazu gibt es auf dem Südtiroler Literaturportal im Internet www.lipo.bz.it.
Got a brand new car, drives it everywhere and far. Wherever she goes, boy, she smiles. She got herself a full-time boy, the cutest automatic toy. Wherever she goes, he goes too, riding in a brand new car. If you think you'll hitch a ride, better be careful. If you think you can do it, boy, go ahead and try. Bad cat, bad cat, bad cat. Sure, if I like that smile, that cat.
Es war die erste Buchhandlung in Bozen, in der man deutsche und italienische Bücher finden konnte. Und es ist die einzige Buchhandlung der Stadt, die seit Jahrzehnten von der gleichen Buchhändlerin geführt wird. Die Rede ist von der Buchhandlung Europa in der Italienallee. In diesem Herbst feiert sie ihr 50-jähriges Bestehen. Der gute Geist der Buchhandlung war und ist Frau Waltraud Weibel. Unsere Mitarbeiterin Margot Schwienbacher hat sie in ihrem Bücherreich besucht und den folgenden Beitrag gestaltet.
Die Buchhändler sind alle des Teufels. Für sie muss es eine eigene Hölle geben. Das meinte Johann Wolfgang von Goethe. Ich weiß nicht, welche fürchterlichen Buchhändler den Dichterfürsten zu diesem Urteil verleitet haben. Ich behaupte aber, seine Meinung wäre ganz anders ausgefallen, wenn er eine Buchhändlerin wie Frau Weibel gekannt hätte. Schon ihr gemütlicher Laden mit den vielen Regalen aus Holz und den verwinkelten Nischen hätte Goethe wahrscheinlich gefallen. Und die Diskretion und Kompetenz von Frau Weibel hätte er bestimmt auch geschätzt.
Es gibt einige, die wissen schon, was sie wollen, und dann sondere ich mich ab, ich lasse sie dann alleine. Und andere, die kommen gezielt und möchten gern einen Vorschlag haben. Viele wollen schon beraten werden. Man spürt es irgendwie. Der will beraten werden, der will seine Ruhe haben, und darauf stellt man sich ein. Ich dränge nie Bücher einem Kunden auf. Ich lasse zuerst auswählen und dann, wenn er es wünscht, eine Beratung zu haben, dann bin ich da. Ich versuche, mich in den Kunden hineinzudenken. So ist es.
Auch vom Sortiment der Buchhandlung wäre Goethe ganz sicher begeistert gewesen. Da er selbst 5 oder 6 Sprachen beherrschte, hätte ihm die Vielfalt in der Buchhandlung Europa gefallen.
Also ich habe italienische Bücher, ich habe deutsche Bücher, ich habe dann auch englische, französische und spanische oder russische. Und wenn jemand irgendwie andere Wünsche hat, dann werden sie einfach besorgt. Und ich war die erste Buchhandlung, die beide angesprochen hat. Weil damals gab es ja nur getrennte Buchhandlungen. Capelli für die Italiener und Jatesia für die Deutschen.
Die Buchhandlung Europa hat nicht nur als eine der ersten über den sprachlichen Tellerrand geschaut. In den 60er und 70er Jahren ist Frau Weibel auch ganz neue Wege gegangen, um Leser und Autoren zusammenzubringen. Auch das hätte dem guten alten Goethe sicher gefallen.
Ich habe zum Beispiel Brodari mal eingeladen nach Bozen. Und da hat mir der Vertreter gesagt, nein, der kommt sicher nicht. Und dann habe ich ihn einfach angerufen. Ich habe mir die Telefonnummer geben lassen, habe ihn angerufen. Ich habe gesagt, wären Sie gewillt, nach Bozen zu kommen? Ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann ist er gekommen und hatten wir unten im Theater in Gries, hatten wir so voll, alles voller Kinder. Und es war wirklich ein Erlebnis.
Dass der international bekannte Gianni Rodari damals eigens in Bozen gelesen hat, verdankt die Stadt also der Hartnäckigkeit einer Buchhändlerin. Auch heute noch wirkt Frau Weibel willensstark und selbstbewusst. Bücher, so erzählt sie, hat sie schon als Kind geliebt. Und noch immer ist sie eine begeisterte Leserin. Geschickt bewegt sie sich durch die Flut von jährlichen Neuerscheinungen. Und was wählt sie aus für ihre Privatlektüre?
Eigentlich Romane, ja. Ab und zu auch ein Krimi, aber eigentlich weniger. Sachbücher, Psychologiebücher oder um sich innerlich weiterzubilden, das schon.
Mit wachen Augen verfolgt Frau Weibel die Entwicklungen auf dem Buchmarkt. Sie beobachtet die Vorlieben der Leser, studiert Verlagsprospekte und empfängt Vertreter. Während ihrer langen beruflichen Tätigkeit war sie auch oft unterwegs auf Buchmessen. In Frankfurt, Turin oder Bologna.
Und jetzt fahre ich gerne nach Leipzig. Ich finde, da ist viel mehr Kultur. Die ganze Stadt tut mit. Überall gibt es Lesungen, auch in Restaurants, in Buchhandlungen, in Lokalen und so. Und ich finde es einfach toll.
Eine Buchhändlerin, die die kulturelle Vielfalt liebt und gerne Lesungen besucht. Also, wenn das nicht ganz nach dem Geschmack Goethes gewesen wäre. Ich bin sicher, keine Bücherhölle hätte er dieser Buchhändlerin gewünscht, sondern eher einen 7. Bücherhimmel. Apropos Himmel und Hölle. Licht- und Schattenseiten hat wohl ein jeder Beruf.
Also die Schattenseiten sind auf jeden Fall die Bürokratie. Die erdrückt uns fast. Schön ist es natürlich, wenn man sich um den Kunden kümmern kann, mit ihm reden kann, herausfinden, was ihnen gefällt und sich darauf einstellen.
Und wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, würden Sie dann noch einmal Buchhändlerin werden?
Auf jeden Fall.
Das war ein Beitrag von Margot Schwienbacher über die Buchhandlung Europa und die Buchhändlerin Frau Waltraud Weibel. Seit 50 Jahren versorgt sie nun schon die Bozenerinnen und Bozener und auch alle, die von auswärts kommen, mit passendem Lesestoff.
a prendermi un caffè. Scusami un attimo, passa una mano di così sopra i miei limiti. Ma come piove bene su gli impermeabili. Da 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 e non sull'anima.
Hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache und weil es eigentlich ganz gut zu dem Beitrag über Lipo passt. Es gibt sie erst seit wenigen Jahren und trotzdem entwickelt sie sich, gedeiht und erhält immer wieder frischen Zulauf, die Poetry Slam Szene in Südtirol. Eine Landesmeisterschaft wird ausgetragen, Autorinnen und Autoren treffen sich auf Lesebühnen und Interessierte können auch Workshops besuchen, zum Beispiel in verschiedenen Bibliotheken oder im Schreibmaschinenmuseum in Parchins beispielsweise. Immer wieder begegnet einem der Poetry Slam, wenn man das kulturelle Angebot sichtet. Aber was ist das eigentlich genau? Wodurch unterscheidet sich ein Poetry Slam von anderen Veranstaltungen, bei denen es um Literatur geht? Lene Morgenstern ist seit Jahren rührig in der Szene unterwegs und sie gestaltet jetzt einmal im Monat, und zwar für die Sendung Forum Literatur, einen Schwerpunktabend zum Thema Poetry Slam. Da erklärt sie dann genau die Regeln und sie stellt auch Autorinnen und Autoren vor, beschreibt ihren Stil und ihre Vorlieben. Die nächste Folge bringen wir am Samstag, 7. November ab 20 Uhr, natürlich auf RAI Südtirol. Lene Morgenstern wird moderieren und auftreten werden Poetinnen und Poeten, die auf Südtiroler Bühnen anzutreffen waren und sind.
Mogielai, oder?
Ist das Italienisch für Go?
Ich slamme, weil die Welt voller Geschichten ist, die es zu erzählen gilt.
Du endlich weit, das ist doch in Cheminu.
Und damit einfach die Leute wissen, wie es mir so geht mit 30, möchte ich gerne ein kleines Intro machen.
Ich slamme, weil Texte im kleinen, dunklen Kämmerlein zu schreiben irgendwann nicht mehr gereicht hat.
Ja, das ist schön. Hallo!
Ich slamme, weil ich die Konfrontation mit einem Publikum liebe.
Na, ich glaube, das ist alles.
Ich slamme, weil Slammen für mich Spaß und Unterhaltung bedeutet. Ich slamme, weil ich gerne auf Slams gehe. Ich slamme, weil ich Teil von all dem sein möchte.
Slam, Slam. Poetry Slam. Slam. On the radio.
Ich slamme, weil es ein sehr interessanter Ort ist, Sachen auszuprobieren, Sprache auszuprobieren, weil das Format recht dankbar es ist und du kriegst gleich ein Feedback zurück auf deine Texte. Wenn es auch nicht Alben natürlich fein ist, bewertet zu werden, ist in dem Format ja ein absolut notwendiges Muss. Und ja, in mittlerweile, nachdem ich es auch schon über einige Zeit praktiziere, weiß ich natürlich, dass das traurigste Gedicht wahrscheinlich nicht so viele Chancen hat. Was fürs traurigste Gedicht auf die Show ist, weil er wird dann nicht trauriger, als es ist schon ist. Aber nein, also ich finde, das Slam ist wirklich ein schönes, kraftvolles und sehr buntes Format, weil es meistens bei 10 teilnehmenden SlammerInnen 10 unterschiedliche Charaktere auf der Bühne gibt, die eben Literatur auf ihre Weise verstehen und darbieten.
Und zweitens haben sie es nicht anders gelernt.
29, 29, 29, 30.
Poetry Slam on the radio.
Die Südtiroler Szene bis 2015.
Ende.
Poetry Slam on the Radio. Wäre schön, wenn Sie mit dabei wären. Nächste Gelegenheit, Samstag, 7. November ab 20 Uhr bei Forum Literatur auf RAI Südtirol.
Son rouge s'efface au mur. Elle s'arrête au coin là-bas, au bord des vilaines Kerle, voir si elle y trouve un gars qui perd son âme en elle. Comme Normette son bien, il s'attire où en vallée. Comme Normette son bien, on danse tango, java et valse avant le jour. Marlène, tu tournes la tête à ceux qui veulent et ceux qui cherchent plaisir. Tu danses tango, java et vals, tu vas jusqu'au délire. Tu tournes la tête à ceux qui veulent et ceux qui cherchent plaisir. Tu danses tango, java et vals, tu vas jusqu'au délire. Ses yeux s'éclatent, son rouge s'efface au mur. Mais dans son cœur, personne ne voit le noir de son désir. Comme Normette sommeil, il s'attire où en vallée. Comme Normette sommeil, on danse son gros java et valse avant le jour. Marlène, tu tournes la tête à ceux qui veulent et ceux qui cherchent plaisir. Tu danses ton gros java et valse, tu vas jusqu'au délire. Personne ne voit au fond de toi le noir de ton désir.
Am Ende eines Berufslebens ziehen viele Bilanz. Der Lehrer Elmar Perkmann hat es auf besondere Weise getan. Er hat ein Buch über seine Erfahrungen als Lehrer geschrieben. Kritisch nimmt er darin zum System Schule Stellung. Er zeigt auf, wie sehr sich der Lehrberuf seit den 1970er Jahren verändert hat. Es kommen die Belastungen zur Sprache und all das, was den Lehrberuf zu einer richtigen Herausforderung werden lässt. Zwischen den Zeilen ist aber immer wieder die Freude an diesem Beruf herauszulesen, der, nach Perkmann, der schönste Beruf der Welt ist. Hören Sie mehr darüber im folgenden Gespräch. Gertraud Zanin hat sich mit Elmar Perkmann über seine Erfahrungen als Lehrer unterhalten.
Sie waren selbst 40 Jahre lang in der Schule tätig. Warum hatten Sie am Ende Ihrer Tätigkeit so das Bedürfnis, Ihre Erfahrungen und Erlebnisse aufzuschreiben?
Das war so, ich habe eigentlich 39 Jahre oder 38 Jahre lang so unterrichtet oder so beruflich gelebt, als ob das ewig so weitergehen würde. Und dann im 39. Jahr sind dann die Meldungen immer häufiger gekommen von Kollegen, aber auch von der Schulleitung und auch von Freunden. Ja, bist du jetzt bald in Pension oder wie tust du? Und dann habe ich praktisch das noch erreicht, dass ich ein Jahr über die Zeit weiter unterrichten durfte, weil ich so gewisse Sonderaufgaben wahrgenommen hatte in der Schule. Und dann war das halt so weit, dass dann die IMS sich gemeldet hat oder ich mich bei der IMS melden musste und diese ganzen Dinge abgelaufen sind. Und ich habe dann eigentlich, weil das so ein bisschen meine Art ist, das letzte Unterrichtsjahr dafür benutzt, um Bilanz zu ziehen. Ich habe mich auch ein bisschen vom Kollegium zurückgezogen, weil ich gewusst habe, das wird jetzt so sein, dass ich dann nachher ohne meine kollegialen Freunde dann auskommen muss. Und habe also die Kontakte etwas gelockert und habe gleichzeitig versucht, meine 40-jährige Sichtweise, die ich gewonnen habe im Laufe der vielen Jahre, einfach niederzulegen. Das war mein ganz großes Bedürfnis. Dazu muss ich auch sagen, dass ich ja neben dem Unterrichten ständig irgendwo in der Fort- und Ausbildung von Lehrern beschäftigt war. Und ich wollte einfach diese vielen Dinge, die ich halt aus meiner persönlichen Sicht so sehe, einfach nicht verloren gehen lassen. Ich habe mir halt gedacht, wenn ich ein paar Jahre zuwarte, nach der Pensionierung ist das weg. Das wird verblassen und ein Berufsleben sozusagen ist dann einfach irgendwo den Bach hinuntergeschwänzt. Das wollte ich nicht so haben.
Wie leicht ist das Ihnen gefallen?
Es ist mir sehr leicht gefallen, weil ich schon einige Dinge verschriftlicht hatte. Also ich muss auch sagen, dass ich sehr gerne schreibe. Das ist mein Hobby. Und ich habe schon im Laufe der Zeit immer wieder Statements geschrieben oder auch so Berichte verfasst und um meine Gedanken und meine Überlegungen zu vielen Schulbereichen einfach in schriftlicher Form gehabt und habe die dann aktualisiert und habe die dann auch mit eingearbeitet in dieses Buch.
Sie wenden sich im Text dann ein fiktives Gegenüber. Also Sie sprechen da immer wieder einen Leser oder eine Leserin an. Wer ist dieses Gegenüber? Also kann man sich darunter eine bestimmte Person, eine Zielgruppe vorstellen?
Vielleicht denken Sie an diesen Artikel über die Erstunterrichtenden, wo ich eigentlich einen Erstunterrichtenden, einen Lehrer oder eine Lehrerin im ersten Unterrichtsjahr anspreche. Das habe ich deswegen so auch verfasst, weil ich selbst auch in der Ausbildung von Lehrern in der Form beteiligt war. Es hat einmal eine Fortbildungsveranstaltung gegeben für Erstunterrichtende, mein erstes Schuljahr als Lehrer, Lehrerin. Und von dem her habe ich einige Dinge erfahren, was junge Lehrerinnen oder Lehrer eben benötigen würden als Hilfestellung. Und das ist einmal ein Adressat, der mir vor Augen gestanden hat. Dann aber habe ich meine Kollegen einfach angesprochen. Und zum Teil werden es wahrscheinlich auch selbst Reflexionen sein, die an mich selbst gehen. Ich habe nicht einen speziellen Adressaten durchgängig, sondern das ist ein Puzzle, das ganze Buch, aus einzelnen Kapiteln, die unterschiedliche Adressaten vielleicht haben.
Was sind so Kapitel, die in Ihrem Buch vorkommen? Können Sie da ein paar auflisten?
Ja, ganz besonders wichtig ist mir das eine Kapitel, wo ich die Frage aufwerfe, was ist das eigentlich, ein Schüler, eine Schülerin? Und das finde ich einfach existenziell wichtig, weil genau diese Fragen weder in der Lehrerausbildung, ich weiß einiges über die Uni in Brixen, noch sonst im Intern eigentlich reflektiert werden. Also man geht einfach davon aus, dass in einer Schulklasse meinetwegen 23 Elemente, das sage ich mal unter Anführungsstrichen, sind und die werden dann beschult, also unterrichtet. Und man denkt vielleicht dabei nicht daran, dass jeder einzelne Schüler oder jede einzelne Schülerin eine Herkunft hat, eine persönliche Ausrichtung hat, eine Familie hat, ein Umfeld hat, das diese Person dann stark einfärbt und ihre Aufnahmebereitschaft oder ihre Ausrichtung in der Klasse dann mitbestimmt. Das ist eins dieser Kapitel. Dann das andere, über die Erstunterrichtenden, da habe ich einige wichtige Dinge, glaube ich, auch hingeschrieben. Und dann natürlich, weil also jeder Lehrer wird dieses Thema natürlich auch interessant finden, und zwar das ganze Kapitel über Bewertung, also Beurteilung, Bewertung, das ist ein sehr heißes Eisen und viele Leute haben damit auch nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht. Und dann ein nächstes Kapitel, also dieses Thema, das soziale Aggregat Schulklasse. inwieweit soziale Faktoren in einer Schulklasse auch das Wohlbefinden oder die Aufnahmebereitschaft von Mitschülern auch mitbestimmt und dass man hier sehr viel Vorsicht und Augenmerk und Sensibilität auch haben müsste, um eine Schulklasse, was eh gemacht wird häufig, eine Schulklasse als Ganze auch zu sehen und nicht nur als Aggregat von unterschiedlich vielen Schülerinnen und Schülern.
Sie bezeichnen den Lehrberuf als den schönsten Beruf der Welt. Was ist das Schöne daran?
Also da könnte ich viele Dinge aufzählen. Einmal, man kann unheimlich kreativ sein. Man kann praktisch in jedem Schuljahr eigene Schwerpunkte setzen, natürlich im Rahmen der Vorgaben. Und das andere ist eben genau das, dass Schuljahre ein Ende haben und einen Anfang haben, was andere Berufe nicht haben. Also ich sehe, dass das immer so, dass es 40 Neuanfänge gegeben hat für mich im Herbst und 40 Schuljahre, die zu Ende gegangen sind. Teilweise sind neue Kollegen dazugekommen, teilweise hat es auch Abschiede gegeben. Dann die Arbeit mit Schülern. Ich habe mir manchmal schon gedacht, ich fühle mich so ein bisschen wie ein Vampir. Also dieses junge Leben, das reflektiert sich in meiner Seele und erzeugt eigentlich eine jugendliche Spannung in mir. Und der Austausch mit Schülern war für mich immer extrem, also gewinnbringend und auch sehr fröhlich und lustig und eigentlich in der Hinsicht eine gute Resonanz gehabt, gegenseitig.
Beim Lesen Ihres Buches wird deutlich, wie komplex der Beruf des Lehrers ist. Also die Aufgaben, die haben sich wahrscheinlich im Laufe Ihrer fast 40-jährigen Tätigkeit sehr ausgeweitet. Die Tätigkeit ist komplexer geworden. Was hat sich so aus Ihrer Erfahrung alles verändert?
Ich sehe da keine unbedingt gute Entwicklung, die hier abgelaufen ist. Also gestartet bin ich eigentlich mit einer ganz anderen Energie, nicht altersbedingt. Ich glaube, das war einfach in den 70er Jahren noch anders. Ich kann mich gut erinnern, dass damals ein unheimlicher Optimismus eigentlich und im Lehrerkollegium jeweils war, dass viel Freude da war, sehr viel Freiheit, sehr viel Aktivität und auch mit der Schulleitung zusammen also gefeiert wurde. Das hat sich eigentlich alles eher verdüstert. Ich habe das so erlebt, dass sich da irgendwelche Stellen dann sehr stark eingebracht haben, also staatliche wie Landesstellen. Und irgendwie ist dieser Lehrberuf oder ist die Schule in ein anderes Licht geraten. Es wurden immer mehr Vorgaben gemacht. Es ist diese Evaluationsschiene gefahren worden. Es wurde eigentlich sehr viel dazu getan, um den Leuten in der Schule die Leichtigkeit und die Freude auszutreiben. Und dieser Trend ist bis zum Ende meines Berufslebens eigentlich weitergegangen. Und ich finde das ziemlich schlimm. Also immer wieder kommen neue Vorgaben, ständige Veränderungen. Es war niemals Ruhe zu verspüren seit vielen Jahren. Ich kann nur eins sagen, ich habe einmal eine Kollegin, die 7 Jahre lang aus Mutterschaftsgründen von der Schule weg war, gefragt, wie sie zurückgekommen ist, was sie jetzt da anders erlebt oder ob sie irgendwas anders erlebt als früher. Dann hat sie gesagt, ja, es gibt eine unheimliche Unruhe in der Schule. Es sind unheimlich viele Aktivitäten und das ist nicht nur positiv.
Können Sie da ein paar Aspekte herausgreifen? Also was den Lehrer, die Lehrerin hemmt, wirklich sich mit Freude in die Tätigkeit mit den Schülern und Schülerinnen hineinzustürzen?
Ja, es ist sicher mal das ganze bürokratische Angelegenheit. Es wurde hier immer weiter getunt. Also die Unterlagen sind immer genauer zu führen. Es herrscht eine große Angst vor Rekursen, die meiner Meinung nach fast wie ein Vorwand klingt. Das ist nicht unbedingt immer die Realität, dass so viele Rekurse laufen. Die Tendenz geht sicher nach oben, aber dass man hier gleich so viel Panik macht und dann dafür dann einfordert, dass jede Aktivität, die man irgendwie mit Schülern macht, dann auch verschriftlicht wird. Das ist ganz sicher etwas, was den Schulbetrieb als Ganzen irgendwie hemmt und seine bürokratischen Systeme eigentlich macht, mehr als es notwendig wäre. Dann gibt es auch sehr viele Kontrollen. Die Kontrollen nehmen zu, das habe ich erlebt. Es wird also eher mit Misstrauen gearbeitet. Man geht davon aus, dass Lehrer vielleicht nicht so arbeiten, wie sie arbeiten sollten. Also gibt es diese unterschiedlichen Evaluationsmethoden, die dauernd daherkommen. Überprüfungen, um zu schauen, inwieweit Klassenziele erreicht worden sind. Das ist ganz sicher etwas, was kontraproduktiv ist und auch nicht notwendig. Lehrer arbeiten, das ist so, und arbeiten gerne, wenn sie arbeiten dürfen und nicht diese Dinge haben. Darauf waren dann Beaufsichtigung von Schülern, hat sehr stark auch zugenommen. Man darf sich ja nicht irgendwo einmal abwenden, weil dann könnte es sein, wenn ein Schüler sich verletzt, dass man vor dem Richter steht. Das ist ja auch passiert einige Male. Und da muss man auch die Eltern ein bisschen in die Pflicht nehmen. Es kommt sehr viel auch von Elternseite Kritisches an die Schule heran. Und irgendwo habe ich den Eindruck gehabt, dass hier eigentlich nicht der Vorschuss gegeben wird, sondern eher Skepsis oder Misstrauen fast vorherrscht dem Beruf gegenüber. Und das wirkt sich kontraproduktiv aus.
Wenn Sie eine Vision von einer Schule formulieren könnten, gestalten könnten, wie würde für Sie so eine Schule ausschauen?
Also irgendwo hat die Montessori-Schule einiges, was mir gut gefällt, und auch andere Schulformen haben das so. Vor allem die Klassenschranken. Also ich habe den Eindruck, dass zu stark, das ist einfach systembedingt so, dass zu stark auf die Erreichung von Klassenzielen Wert gelegt wird. Und Schüler sind ja nicht Automaten, die irgendwo in der Hinsicht ein Ende finden nach einem Schuljahr, sondern organische Entwicklungsabläufe haben. Das heißt, wenn die Klassenschranken nicht so starr wären, das wäre ganz sicher etwas, was jedem entgegenkommt. Würde. Das würde auch natürlich die ganze Struktur verändern. Das weiß ich schon, dass das nicht sehr einfach ist. Das ist ganz sicher wichtig. Dann eben viel mehr mit Ruhe arbeiten, Dinge verinnerlichen, weniger Aktivitäten nach außen, mehr soziale Anforderungen stellen, auch an die Schüler, mehr Training in der Hinsicht anbieten, in Kommunikation. Ich glaube, das würde die Schüler dann etwas stummfester machen für das nachschulische Leben und auch ja, Resilienz aufbauen und Kompetenzen, die im späteren Leben auch sehr wichtig werden.
Sie sprechen sich für eingeschlechtliche Klassen aus. Welche Vorteile würden diese mit sich bringen?
Diese gemischten Klassen haben sicher ab der Bassaglia-Reform 1977 ihren Sinn gehabt, weil damals die Kontakte zwischen Buben und Mädchen noch nicht so häufig waren. Da waren sowieso ein bisschen getrenntere Geschlechtsmodelle im Gang. Wenn man Schulklassen entmischen würde, ich meine jetzt aber schon zeitweise, nicht über die ganze Schulzeit hinweg, sagen wir mal stundenweise, dann würde das sehr viel Ruhe hineinbringen in die Klassen. Ich habe das auch schon selbst erlebt, wir haben das einmal gemacht, nur wenige Wochen lang, vor vielen Jahren. Das hat eigentlich gewisse Effekte herausgenommen, soziale Effekte aus der Schulklasse. Man hat zum Beispiel in Bubenklassen, weil das ist meine Erfahrung, einfach eine homogenere Situation. Man kann mit den Buben dann irgendwie anders arbeiten und mit den Mädchen wird es auch so sein. Themenmäßig anders arbeiten, anforderungsmäßig anders arbeiten. Auch die ganze Gesprächsart, wie man damit umgeht, ist anders.
Sie erzählen in Ihrem Buch auch davon, dass Ihnen Ihre Zeit, die Sie in Salzburg verbracht haben, sehr viel Gewinn gebracht hat. Also, dass Sie die Erfahrungen, die Sie dort gesammelt haben, als großen Vorteil betrachtet haben. Was haben Sie in Salzburg gemacht und warum war diese Zeit für Sie so gewinnbringend?
Also ich habe in Salzburg ein Psychologiestudium gemacht mit Therapieausbildung und habe dann 4 Jahre lang in einer sozialtherapeutischen Jugendwohngemeinschaft für männliche Jugendliche gearbeitet. Und es war eine ziemlich schlimme Zeit mit sehr viel Blut und sehr viel Gewalt und Zerstörung. Und es war eine extrem fordernde Arbeit. Nach 4 Jahren ist dieses Modell dann ausgelaufen, das war auf 4 Jahre angelegt. Und ich bin dann mit meiner Frau zurück nach Südtirol und dann gleich in die Mittelschule nach Kastelroth. Und ich habe dann gestaunt, muss ich sagen, am Anfang, beim ersten Schuljahr, wie Lehrerinnen oder Lehrer manchmal Fehlverhalten von Schülern persönlich bewertet haben. Und ich habe immer gestaunt darüber, wie man solche Bagatellen eigentlich kriminalisieren kann. Und ich habe daraus meine Erkenntnis gezogen, dass man eigentlich mit Brillen durch die Gegend läuft. Das heißt, meine Salzburger Erfahrungen, die haben meine Sichtweise von Schülern eingefärbt. Davon kann man ableiten, dass alle anderen Erfahrungen, die man mit Menschen macht oder mit Schülern macht, eigentlich alle eingefärbt sind. Man kann Schüler oder auch Kollegen nie so sehen, wie sie sind. Das muss man einmal verstanden haben, und ich habe das irgendwo verstanden, dass es immer eine persönliche Sichtweise ist, aus dem Vektor, den man sich eben selber zurechtlegt. Also wenn über Schüler geschimpft wird, dann bin ich immer sehr vorsichtig gewesen und habe immer geschaut, was könnte da noch sein, was könnten da die Ursachen sein. Das habe ich davon profitiert oder gelernt, und das hat mir das ganze Berufsleben lang geholfen und hat mir auch sehr viel Toleranz eigentlich vermittelt und sehr viel Ruhe.
Was muss aus Ihrer Sicht ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin können?
Ich glaube, ich rede jetzt mal von der Mittelschule, wenn man eine akademische Ausbildung abgeschlossen hat, obwohl ich würde das nicht einmal so wichtig sehen, dann hat man einen gewissen Sockel an Wissen und kann mit dem dann arbeiten. Was das Wichtigere ist, ganz sicher, das Wichtigere ist einfach die Freude, mit Kindern zu arbeiten, die Lust an Kreativität, an Humor, also alles Dinge, die eigentlich nirgendwo vermittelt waren, die man eigentlich entweder mitbringt und hat oder eben nicht hat. Die akademische Ausbildung allein ist absolut unzureichend und auch nicht diese Ausbildung, wie sie, also natürlich ist das meine Sichtweise, ich habe vorhin von meiner Brille gesprochen, ich spreche wieder von meiner Brille, also die Ausbildung, wie sie zum Beispiel an der Uni in Brixen geboten wird, die bringt nach meiner Meinung sehr wenig für die Schule selber. Die kann nicht das andere ersetzen, was ich vorhin aufgezählt habe. Also die Freude, mit Schülern zu arbeiten, wenn die den Leuten ausgetrieben wird, und das passiert eigentlich im Laufe der Lehrerausbildung, dann hat man einen großen Schaden gemacht an Lehrern und dann an der späteren Arbeit mit Schülern.
Was hilft den Lehrern und Lehrerinnen, ihren Beruf trotz dieser Einschränkungen, die sie gemacht haben, mit Freude auszuführen, jeden Tag wieder mit neuem Engagement in die Klasse zu gehen? Was könnte da einer Lehrperson helfen?
Als Lehrerin oder Lehrer hat man diese tolle Möglichkeit, die Klassentür hinter sich zuzumachen. Und dann, wenn man sich in der Klasse drinnen befindet, dann, wenn es möglich wäre, sollte man viele Dinge vergessen, die man eigentlich heraus, um an administrativen Dingen und auch an anderen belastenden Dingen einfach zu erledigen hat. In der Klasse einfach präsent sein, kreativ sein können und mit den Kindern drinnen arbeiten. Ich habe das mein Berufsleben lang so gemacht und ich habe also nicht im Mindesten irgendwann ein Gefühl von ausgebrannt sein oder von Burnout oder sowas. Das ist eher ein Produkt der Rahmenbedingungen, in denen sich die Lehrer in der Schule heute befinden und die eigentlich die Arbeit negativ behindern.
Sie haben in beruflicher Hinsicht eine Tür zugemacht, also Sie haben Ihre Lehrtätigkeit an der Schule beendet. Wie ist es Ihnen am heurigen ersten Schultag ergangen?
Also ich habe mich abgelenkt. Also der 1. September war ja schon der erste Stichtag, wo die Lehrer sich treffen zur ersten Konferenz. Da bin ich irgendwie wandern gegangen, glaube ich noch. Ich weiß es nicht mehr genau. Also es ist nicht ganz so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich weiß, dass diese Pension oder so eine ganz große Herausforderung ist. Ich bin jemand, der sehr viel schreibt, also ich habe mich mit Schreiben über Wasser gehalten und werde das weitermachen und habe gerade jetzt wieder das abgeschlossen. Also das gibt mir sehr viel Energie und also manchmal kriege ich auch SMS von Kollegen und die machen mir sehr viel Freude. Ich meinerseits zeige mich in der Schule nicht. Ich werde noch einige Monate vorbeigehen lassen und dann einmal in die Schule zurückgehen und einmal mit einigen Leuten dann ein bisschen schauen, wie es ausschaut.
Sie sind auch ein Mensch, der sehr gerne reist, oder?
Ja, ich habe einen Camper und damit fahren wir seit 30 Jahren schon durch die Gegend. Und das ist logisch für mich immer eine gute Sache. Wenn ich das hier nicht mehr aushalte in Südtirol, dann packe ich zusammen. Um 2 Stunden bin ich reisebereit und fahre irgendwo hin. Es muss ja nicht weit sein. Das ist für mich schon immer eine große Freude. Und dann komme ich auch wieder gern zurück. Also das Wegfahren ist eine Freude und das Zurückkommen ist auch eine Freude.
Gertraud Zanin hat sich mit dem Lehrer AD Elmar Perkmann unterhalten. Sein Buch »Lehren oder die Kunst, Fenster zu öffnen« ist 2015 im Eigenverlag erschienen. Es ist über den Weger Verlag in Brixen erhältlich. Außerdem haben Johanna Ortner und Carla Thuile von ihrem Südtiroler Literaturportal Lipo erzählt. Und wir haben Ihnen Waltraud Weibel vorgestellt. Seit 50 Jahren betreibt sie in Bozen die vielsprachige Buchhandlung Europa. Die Beiträge wurden gestaltet von Gertraud Zanin und Margot Schwienbacher. Danke fürs Dabeisein. Noch einen schönen Nachmittag mit 3 Südtirol wünscht Ihnen Christoph Pichler.
18 Uhr. Drei Süd.